SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Geschlagen in Debaltseve. Die ukrainische Armee zieht sich aus der Stadt zurück. Zahlen fürs Fahren. Autofahrer sollen Straßenbau und Unterhalt stärker finanzieren, schlägt der Bundesrat vor. Erste Reaktionen folgen auf dem Fuß.
Die Autofahrerinnen und Autofahrer werden in Zukunft noch mehr zur Kasse gebeten. Und das ist einfach nicht richtig.
Lieber eine Tochter oder lieber einen Sohn? In der Schweiz soll man das Geschlecht des Ungeborenen auch in Zukunft nicht wählen können, findet der Bundesrat. Die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie litt schon Ende Jahr wegen der schwächelnden Wirtschaft in Europa. Jetzt ist der starke Franken dazugekommen.
Was kann ich jetzt noch tun, nachdem ich schon sehr viel Fitnesstraining gemacht habe? Die Löcher am Gürtel, die sind schon weit hinten. Und das ist für die Unternehmen auch schwierig, jetzt noch zusätzliche Massnahmen zu treffen.
Sagt der Swissmem-Direktor. Rezepte zum Überleben der Schweizer Firmen suchen wir um eins im Tagesgespräch. Rendezvous mit Ivana Pribakovic. Die strategisch wichtige ukrainische Stadt Debaltseve ist also in den Händen der Separatisten. Beide Seiten melden den Abzug der ukrainischen Armee. Der ukrainische Präsident Poroschenko erklärte, 4/5 der Soldaten seien abgezogen. Wir sind nun verbunden mit Peter Giesling in Moskau. Was wissen Sie? Wie sieht dieser Abzug konkret aus?
Etwas chaotisch in meinen Augen, obwohl es eben offiziell heißt, der Abzug gehe völlig geordnet über die Bühne. Auf der einen Seite hat die ukrainische Armee versucht, einen Teil ihrer in Debaltseve eingekesselten Soldaten samt deren militärischem Gerät aus der Stadt zu evakuieren. Das sei zum Teil gelungen, hat soeben der ukrainische Präsident Poroschenko erklärt. Andere ukrainische Soldaten aber sollen in den letzten Stunden in den Quartieren der Stadt so umzingelt worden sein, dass sie sich den Separatisten ergeben mussten oder zumindest ihre Waffen abgegeben haben. Und die Separatisten haben auch bereits gestern Abend Gefangene unter den ukrainischen Soldaten genommen. Schließlich berichten Beobachter vor Ort aber auch von ukrainischen Soldaten, welche völlig ermattet mit ihren letzten Habseligkeiten zu Fuß das Kampfgebiet verlassen haben und jetzt auf Feldwegen Richtung Artemivsk, Richtung Westen unterwegs sein.
Der Verlust dieser Stadt ist zuerst einmal eine militärische Niederlage für Präsident Poroschenko. Welche militärischen Folgen wird sie haben?
Es ist vor allem eine große Schmach für die Ukrainer. Sie sind in diesem Konflikt ja in fast allen Belangen einmal mehr am kürzeren Hebel. Und militärisch ist diese Niederlage eben nicht nur von symbolischer Bedeutung. Mit der Kapitulation oder jedenfalls dem Scheitern der ukrainischen Armee in Debaltseve ist schätzungsweise ein Viertel oder ein Fünftel der militärischen Kampfkraft der Ukrainer verloren gegangen. Jedenfalls dann, wenn diese Armee eben den Hauptteil ihrer Waffen in der Stadt hat zurücklassen müssen.
Es ist selbstverständlich nicht nur eine militärische Niederlage, sondern auch eine...
Jetzt höre ich leider nichts. Die Leitung ist im Moment tot. Und ich weiß aber oder glaube zu wissen, dass man mich fragen möchte, was denn das für politische Folgen haben sollte. Und da muss ich sagen, dass Poroschenko, der ukrainische Präsident, ein Mann des Ausgleichs ist, mit dem man sich auch auf einen Konsens einigen kann. Und nach dem gestrigen Misserfolg jetzt der Minsker Vereinbarung in der Stadt Debaltseve werden jetzt genau diese Pragmatiker wie eben Poroschenko innenpolitisch an den Rand gedrängt. Und der Fall von Debaltseve dürfte meines Erachtens deshalb den nationalistischeren, den Radikalen in der Ukraine innenpolitisch Auftrieb verleihen, was natürlich den Friedensprozess kaum positiv befruchten dürfte. Ich habe immer noch keinen Kontakt nach Bern in die Schweiz und muss hier jetzt einfach allen einen guten Mittag wünschen. Das wären meine Informationen im Moment aus Moskau zum Fall von Debaltseve.
Zum Glück hat Peter Giesling weitergeredet und gespürt, was wir fragen wollten. Wir haben ihn zum Glück gut gehört. Und von Moskau jetzt direkt nach Bern mit den weiteren Meldungen des Mittags. Und die hat Damian Rast.
Die Abgabe auf Benzin soll angehoben werden um 6 Rappen pro Liter. Das schlägt der Bundesrat vor. Das Geld soll in den Fonds für den Nationalstraßen- und Agglomerationsverkehr fließen. Mit dem Fonds soll der Unterhalt und der Ausbau des Autobahnnetzes finanziert werden. Wichtige Schweizer Banken sollen sich besser gegen Krisen wappnen müssen. Dieser Meinung ist der Bundesrat. Er hat das Finanzdepartement angewiesen, bis Ende Jahr entsprechende Gesetzesänderungen vorzuschlagen. Konkret sollen die Banken den Anteil des Eigenkapitals weiter erhöhen. Ziel sei es, zu verhindern, dass Banken im Krisenfall vom Staat mit Steuergeldern gerettet werden müssten. Weiter will der Bundesrat klarer regeln, was bei gentechnischen Untersuchungen am Menschen erlaubt sein soll und was nicht. Es geht unter anderem um Bluttests, mit denen auch das Geschlecht eines ungeborenen Kindes bestimmt werden kann. Diese sollen erst ab der 12. Schwangerschaftswoche bekannt gegeben werden. Genetische Tests im nichtmedizinischen Bereich, etwa zur Bestimmung von Augen- und Haarfarbe, sollen künftig in Apotheken und übers Internet gekauft werden dürfen. Die Genfer Justiz ermittelt gegen die britische Bank HSBC wegen Geldwäscherei. Am Sitz der Bank in der Genfer Innenstadt hat die Polizei eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Das Verfahren richte sich gegen die Bank selber und gegen Unbekannt, teilte die Genfer Staatsanwaltschaft mit. Ein internationales Netz von Journalisten hatte vor einer Woche berichtet, die Schweizer Tochter der HSBC habe Schwarzgeldkonten geführt für Steuerhinterzieher, Diktatoren und Kriminelle. Die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie zeichnet ein düsteres Szenario für die nächsten 12 Monate. Die Gründe für die pessimistische Einschätzung sind der starke Franken, das schwache Wirtschaftswachstum in Europa und die Unsicherheit über die Zukunft der bilateralen Verträge. Zudem verfüge die Schweiz über zu wenig Fachkräfte, wie Swissmem schreibt. Der Verband appelliert an die Politik, die Attraktivität des Werkplatzes Schweiz zu verbessern. Die griechische Regierung will nun doch eine Verlängerung des internationalen Hilfsprogramms beantragen. Ein Sprecher der Regierung in Athen sagte im griechischen Fernsehen, man werde noch heute einen Brief schicken an den Chef der Eurogruppe, Jeroen Dijsselbloem. Zum genauen Inhalt des Schreibens macht er keine Angaben. Damit bleibt unklar, ob Griechenland die vereinbarten Auflagen der Geldgeber akzeptiert. Sonnencreme schützt vor UV-Strahlen und beugt so Krebs vor. Eine Studie der ETH Zürich zeigt nun jedoch, dass auch die Verwendung von Sonnenschutzmitteln schädlich sein kann. Bedenklich sei vor allem die häufige Verwendung von Produkten, die Allergien auslösen könnten. Laut einer Befragung von 1200 Deutschschweizern durch die ETH Zürich streicht sich die Hälfte der Bevölkerung an einigen Tagen zu viel möglicherweise schädlicher Stoffe auf die Haut. Die Referenzwerte würden um das 5- bis 17-fache überschritten. Indien soll in Zukunft besser gegen Sicherheitsrisiken wie etwa Terror gewappnet sein. Regierungschef Narendra Modi sagte, er wolle die Armee modernisieren und die Verteidigungsbereitschaft des Landes erhöhen. Die Regierung wolle mehr in die einheimische Rüstungsindustrie investieren. Das mache das Land nicht nur sicherer, sondern helfe auch der Wirtschaft. Das Wetter. Der Hochnebel löst sich heute nur vereinzelt auf. Die Obergrenze liegt bei 1000 bis 1500 Metern. Morgen ist es nur noch im Mittelland teils neblig. Sonst gibt es heute und morgen viel Sonnenschein. Heute werden unter dem Nebel mit Biese um 2 Grad erreicht. Sonst gibt es 5 bis 9 Grad.
Straßen und Autobahnen bauen und dann auch instand halten kostet Geld. Viel Geld. Deshalb hat der Bundesrat entschieden, dass es einen Straßenfonds braucht. Heute nun hat der Bundesrat bekannt gegeben, woher das Geld für diesen Fonds kommen soll. Unter anderem soll das Tanken teurer werden. Nach diesem Vorschlag gibt es eine Erhöhung der Mineralölsteuer von 6 Rappen pro Liter. Aus dem Bundeshaus, Geraldine Eiche.
Auf der Straße stockt es öfters, als es Fahrzeuglenkerinnen und Lenkern lieb wäre. Die Zahl der Staustunden hat sich in den letzten 5 Jahren verdoppelt. Das kostet nicht nur Nerven, auch die Volkswirtschaft belastet es, wenn etwa Lieferungen länger unterwegs sind. Der Bundesrat will deshalb Engpässe Etappe um Etappe reduzieren. Schon bald aber tut sich bei der Finanzierung eine Milliardenlücke auf. Parallel zum neuen Fonds will der Bundesrat diese füllen, indem er etwa den Mineralölsteuerzuschlag erhöht. Von 5 bis 7 Rappen pro Liter war bisher die Rede, nun hat der Bundesrat 6 Rappen beschlossen. Thomas Rohrbach, Sprecher des Bundesamts für Straßen, konkretisiert.
Diese 6 Rappen sollen aber erst erhoben werden, wenn der finanzielle Bedarf tatsächlich ausgewiesen wird. Wir schätzen, dass das etwa Ende 2018 soweit sein wird. Das heißt, das Geld wird nicht auf Vorrat beschafft, sondern dann, wenn man die Mittel auch braucht.
Es ist aber gut möglich, dass später eine weitere Etappe mit einer Erhöhung der Mineralölsteuer in gleicher Höhe nötig sein wird. Ebenfalls in den neuen Fonds fließen sollen die Erträge aus der Vignette oder etwa der Schwerverkehrsabgabe und neu der Automobilsteuer. Damit bleibt der Bundesrat bei seinen Eckwerten, zum Ärger von Andreas Burgener, Direktor von Auto Schweiz.
Die Autofahrerinnen und Autofahrer werden in Zukunft noch mehr zur Kasse gebeten. Und das ist einfach nicht richtig. Die Straße liefert heute schon über 10,4 Milliarden ab, erhält knapp 3 Milliarden. Geld ist genügend vorhanden.
Umgekehrt sehen es Vertreter von Umweltverbänden. Der Bundesrat mache der Autolobby zu viele Zugeständnisse, sagen sie. Die Straßenlobby macht tatsächlich Druck. Sie fordert mit der sogenannten Milchkuh-Initiative, dass möglichst alles Geld, das Straßenbenutzer zahlen, auch der Straße zugutekommt. Mit dieser Idee befasst sich das Parlament bereits, später dann mit dem Nationalstraßenfonds.
Geraldine Eicher. Und so geht es im Rendezvous weiter. Hausdurchsuchung bei der Tochter der britischen Bank HSBC in Genf, warum die Schweizer Ermittlungen besonders brisant sind. Treffpunkt mit Zoltán Kés, dem Mann, der mit seiner Wahl ins ungarische Parlament Premier Orbáns Macht schmälern könnte. Ein Ohr voll arabischer Musik, ein Radio in Basel wirbt für Integration. Zuerst aber der Blick in den Bauch der schwangeren Frau. Wer lieber einen Buben als ein Mädchen hätte, soll nicht deswegen abtreiben dürfen. Deswegen will der Bundesrat Tests zur Bestimmung des Geschlechts des ungeborenen Kindes erst ab der 12. Schwangerschaftswoche erlauben. Der Bundesrat möchte aber auch vielen Forderungen der modernen Medizin nachkommen. Aus dem Bundeshaus, Elisabeth Pestalozzi.
Heutzutage ist es kein Problem, schon ganz am Anfang einer Schwangerschaft das ungeborene Kind auf verschiedenste Eigenschaften zu testen. Was medizinisch äußerst hilfreich sein kann, ist gesellschaftlich allerdings heikel. Denn die Tests können nicht nur Hinweise geben auf Krankheiten oder Behinderungen, sondern auch auf das Geschlecht. Das werden die Eltern also quasi aussuchen können, ob sie ein Kind behalten, das nicht ihrem Wunschgeschlecht entspricht, das möchte der Bundesrat nun ausschließen. Ob ein Kind ein Junge wird oder ein Mädchen, sollen die Eltern erst nach der 12. Schwangerschaftswoche erfahren dürfen, also nach der legalen Abtreibungsfrist. Diese Änderung im Gesetz über genetische Untersuchungen geht auf einen Vorstoß der Aargauer SP-Ständerätin Pascal Bruderer zurück. Entsprechend zufrieden ist sie mit der heutigen Entscheidung des Bundesrates.
Es soll keine vorgeburtliche Geschlechterselektion geben in der Schweiz. Und mit dieser Totalrevision wird dieses Fenster, dieses Risiko jetzt geschlossen und verunmöglicht. Darüber bin ich sehr froh.
Der Bundesrat hat noch weitere Entscheide getroffen, um die stetig wachsenden Möglichkeiten im Bereich der Gentests zu regeln. Während medizinische Tests weiterhin nur von Ärzten durchgeführt werden können, dürfen im außermedizinischen Bereich neu auch Apotheken Tests vornehmen. Wer also herausfinden möchte, wie es um seine Fitness steht oder wie er am besten ein paar Kilos zu viel wieder los wird, kann seine Veranlagung in der Apotheke testen lassen. Damit komme den Apotheken neu eine große Verantwortung zu, sagt Andrea Arzte-Falco, Vizedirektorin im Bundesamt für Gesundheit.
Die Gefahr ist natürlich wie generell bei den genetischen Untersuchungen, dass Missbrauch mit Daten betrieben wird oder dass vielleicht Abklärungen veranlasst werden, die gar nicht die Person betreffen, die jetzt Auskunft wünscht, sondern vielleicht die Proben von einer anderen Person beibringt. Also es geht um Missbrauchsabklärung und letztlich Sicherstellung von Qualität.
Deshalb will die neue Vorlage Gentests übers Internet künftig nur in gänzlich unproblematischen Bereichen erlauben.
Zum Beispiel Konsistenz des Ohrenschmalzes oder Haarfarbe oder Körpergröße. Und diese Dinge, die sollen frei erhältlich sein über das Internet, sollen aber eigentlich nur an Erwachsene, also einwilligungsfähige Personen abgegeben werden können. Und hier gibt es auch keine speziellen Auflagen.
Erklärt die Vizedirektorin im Bundesamt für Gesundheit. Die neuen Gentestregelungen gehen jetzt in die Vernehmlassung.
Für den Ruf einer Bank ist es nicht gerade das Beste, eine Hausdurchsuchung. Im Moment befindet sich die Polizei in der Genfer Filiale der britischen Bank HSBC. Nachdem letzte Woche bekannt geworden war, dass die Schweizer Tochter der Bank Schwarzgeldkonten führte, Stichwort Swiss Leaks, ermittelt nun also auch die Genfer Justiz. Frage an Wirtschaftsredaktor Jan Baumann. Hat diese Hausdurchsuchung direkt mit dieser Affäre Swiss Leaks zu tun?
Ja, das ist eindeutig. Die Genfer Behörden, die berufen sich sogar ausdrücklich auf die Medienberichte über die Affäre, was Swissleaks ans Licht gebracht hat. Das ist allerdings nur die Grundlage für den sogenannten Anfangsverdacht auf Geldwäscherei. Die Hausdurchsuchungen, die jetzt laufen, die sollen klären, ob es zusätzliches belastendes Material gibt.
Jetzt ist es im Normalfall so, dass beim Vorwurf der Geldwäscherei gegen Einzelne ermittelt wird. Hier aber geht es um die ganze Bank. Wie erstaunlich ist das?
Ich habe vor der Sendung kurz mit Geldwäscherei-Experten gesprochen. Die sagen, der Fall sei tatsächlich außergewöhnlich. Es besteht offenbar der Verdacht, dass die Genfer Tochter der HSBC in früheren Jahren nicht nur ihre Sorgfaltspflicht verletzt hat im Umgang mit Geld aus krimineller Quelle, sondern dass die Geldwäscherei gewissermaßen ein Bestandteil war ihres Geschäftsmodells.
Falls es jetzt also zur Anklage kommt gegen diese Schweizer Tochter der HSBC, hieße das dann, dass die kriminelle Energie besonders groß war?
Ja, das kann man schon so sagen. Der Vorwurf der qualifizierten Geldwäscherei, um den es hier jetzt geht, der bedeutet nämlich, nicht nur das schmutzige Geld hat einen verbrecherischen Ursprung, sondern schlimmer noch, auch die Bank hat sich eines Verbrechens schuldig gemacht und nicht nur in Anführungszeichen eines Vergehens, beispielsweise indem sie gewerbsmäßig Geld von Kriminellen und Potentaten angenommen hat, also in der Absicht, so einen zusätzlichen Gewinn herauszuholen. Aber vorläufig ist das natürlich nur ein Verdacht. Nun müssen die Ermittlungen zu einem Resultat führen.
Vielen Dank für diese Einschätzungen. Das war Jan Baumann von der Wirtschaftsredaktion. Gehört im Rendezvous. Zuerst ein guter Start und jetzt ein Hilferuf. Die Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie holte letztes Jahr zuerst mehr Aufträge als im Vorjahr. Gegen Ende Jahr schwächte sich die Konjunktur aber in Europa ab. Und nun kommt noch der starke Franken hinzu. Der Verband Swissmem fordert von Politik und Sozialpartnern Unterstützung und Verständnis. Susan Giger.
Große Sorge, aber keine Panik. So beschreibt der Verbandsdirektor Peter Dietrich die Situation in der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie. Es sei schon ungünstig, dass die Zahlen bereits Ende 2014 zurückgingen.
Der europäische Hauptmarkt für die Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie, der ist eher am Seitwärtsdümpeln, hat sich schlecht entwickelt. Wir hatten also ein 2014, das gut begonnen hat, aber dann sehr schwach geendet hat.
Und ein 2015, das mit dem Frankenschock beginnt und den wichtigen europäischen Markt noch mehr belastet. 59% exportiert die MEM-Industrie nach Europa. Zuerst Stagnation und dann innerhalb eines Tages ist der Umsatz nicht mehr 100 Franken wert, sondern 85. Da stelle sich schon die Frage.
Und was kann ich jetzt noch tun, nachdem ich schon sehr viel Fitness-Training gemacht habe, eine Kur absolviert habe? Also die Löcher am Gürtel, die sind schon weit hinten, die sind schon angezogen, diese Gürtel. Und das ist insofern für die Unternehmen auch schwierig, jetzt noch zusätzliche Maßnahmen zu treffen.
Viele hätten schon in den letzten 3 Jahren Prozesse noch schlanker gemacht, noch mehr automatisiert, Leistungen verbessert und gespart. Nun bleibe vielen Unternehmen nur noch die Möglichkeit, dass Mitarbeiter für den gleichen Lohn länger arbeiten würden oder, wenn die Aufträge ausfallen, Kurzarbeit einzuführen. Gerade kleine Unternehmen müssten sich mit diesen zwingenden Fragen und mit der Liquidität befassen. Da bleibe kaum Zeit für Strategie. Dabei sei es noch wichtiger geworden, in neue Märkte zu gehen. Die USA sei zum Glück ein Lichtblick.
USA ist der einzige Markt im letzten Jahr, der sich dynamisch entwickelt hat. Wir hatten noch im 4. Quartal über 21% Zunahme bei den Aufträgen. Insofern ist ein gutes Verhältnis und damit sprechen wir natürlich Freihandel an, ganz wichtig.
Freihandel mit den USA und dabei nicht zu spät sein, das verlangt der Verband von der Politik. Zudem fordert er nochmals mit Nachdruck, dass die Zuwanderungsinitiative sinnvoll umgesetzt, dass Innovation noch besser gefördert und dass die bestehenden Spielräume in einem Gesamtarbeitsvertrag genutzt werden. Noch arbeiten rund 333.000 Mitarbeiter in dieser Industrie. Tendenz war leicht steigend. Das dürfte sich 2015 ändern.
Susan Giger. Und mehr zu den Sorgen und auch Ideen der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie dann um 1 im Tagesgespräch. Rendezvous. Es ist 10:50. Es geht eigentlich nur um einen einzigen Sitz im ungarischen Parlament. Und trotzdem schaut ganz Ungarn hin, wenn die Stadt Veszprém nördlich des Plattensees am Wochenende einen Abgeordneten wählt. Denn mit diesem einen Sitz steht oder fällt die Zweidrittelsmehrheit der Regierungspartei Fidesz im ungarischen Parlament. Diese Mehrheit erlaubt es im Moment der Partei von Premier Viktor Orbán, Gesetze und Verfassung nach eigenem Belieben umzuschreiben. Der Mann, der Regierungspartei diesen Schlag versetzen will, heißt Zoltán Kiss. Osteuropa-Korrespondent Urs Bruderer hat Kiss im Wahlkampf begleitet.
Politik kann ganz schön kalt sein. Es schneit, der Wind bläst und Zoltán Kiss ist mit 7 Wahlhelfern in den Dörfern um Veszprém herum unterwegs. Eine Klasse kleiner Kinder, nicht exakt, was er sucht. Wir wollen die Politikverdrossenen erreichen, die, die nicht mehr wählen, sagt der 41-Jährige im akzentfreien Amerikanisch, das er sich in den USA als Student und Lehrer aneignete. Eine kluge Strategie. Ungarinnen und Ungarn wenden sich derzeit in Scharen ab von der Politik. Vor 5 Jahren war das noch ganz anders, erzählt Kiss.
You'd go down these villages and you'd have people saying, I'm a Fidesz voter, very proudly.
Da haben Leute in einem Dorf wie diesem stolz gesagt, dass sie Fidesz wählen. Heute sagen sie uns höchstens noch, ich wähle anders. Die Fidesz-Wähler schämen sich fast ein wenig.
Now they feel kind of ashamed.
Die Partei von Premierminister Orbán hat kräftig zur weit verbreiteten Politikverdrossenheit beigetragen. Seit ihrer Machtübernahme vor 5 Jahren sind einige Fidesz-Politiker im Amt unerklärlich reich geworden. Sie stehen unter Korruptionsverdacht und sie verstecken ihr Geld nicht einmal, sondern zeigen es her. Das ärgert viele Leute. Endlich ein Wähler. Ein Rentner. Er wartet darauf, dass die Post aufgeht. Das Gespräch ist kurz und freundlich. Kiss drückt ihm einen Kugelschreiber und einen magnetischen Kalender in die Hand. Vielleicht wähle ich ihn. Er ist unabhängig, sagt der Mann. Auch ein alter Schreiner freut sich über Kugelschreiber und Kalender, obwohl er den Fidesz-Kandidaten wählen will. Die haben meine Pension erhöht. Klar, machen sie auch Fehler, aber die dürfen Millionäre werden, wenn sie sich fürs Land ins Zeug legen. Die Stimme einer Altenpflegerin hat Kiss schon auf sicher. Er ist korrekt. Was er verspricht, ist machbar, sagt sie. Doch Kiss hausiert nicht mit einem Programm. Und er betont im Wahlkampf nicht, dass er ein radikaler Anhänger des freien Marktes ist. Einst forderte er sogar die Privatisierung der Grundschule. Jetzt stehen bis auf eine alle linken Parteien hinter ihm.
In Hungary, when we talk about left and right, it's all mixed up. I mean, if you see what
links und rechts sind in Ungarn völlig durcheinander. Die rechte Regierung nationalisiert, zentralisiert und führt uns zurück in den Kommunismus, sagt Kiss. Und Anhänger einer freien Marktwirtschaft findet man eher links als rechts. Ideologie ist in Ungarn weniger wichtig als Lagerdenken. Das Land ist gespalten. Man ist für oder gegen Fidesz. Und die Regierung demonstriert derzeit, dass es sich lohnt, für Fidesz zu sein. Kaum zufällig versprach sie der Stadt Veszprém eine gute Woche vor der Wahl ein neues Schwimmbad. Kiss wiederum sagt den Leuten, dass es sich mehr denn je lohne, gegen Fidesz zu sein, weil die Partei die Zweidrittelmehrheit verliert, wenn er gewinnt.
This election is a national matter. We can knock out a brick from the wall.
Diese Wahl ist von nationaler Bedeutung. Wir können einen Stein aus der Mauer schlagen. Und Premier Orbán will Ungarns politisches System umbauen, sagt Kiss. Er will einen mächtigen Präsidenten wie in Frankreich und selber Präsident werden. Ohne Zweidrittelmehrheit geht das aber nicht. Dass Orbán die Verfassung auf den Kopf stellt, die er und seine Partei erst gerade von A bis Z neu geschrieben haben, scheint unwahrscheinlich. Eine Niederlage in der Fidesz-Hochburg Veszprém aber und der Verlust der Zweidrittelmehrheit wären dennoch gefährlich. Es wäre nach langen Jahren der Dominanz ein starkes Symbol dafür, dass auch diese Partei wieder verwundbar ist.
Ob als Flüchtling in die Schweiz gekommen oder als hochqualifizierte Arbeitskraft geholt, in der Schweiz leben viele Menschen aus dem arabischen Raum. Die Stimme dieser Menschen selber hört man hierzulande jedoch selten. In Basel soll sich das ändern. Seit kurzem gibt es eine arabische Radiosendung, die das Zusammenleben fördern soll. Patrick Künstler hat die Radiomacher besucht.
So klingt es jeden Montag beim Basler Jugend- und Kultursender Radio X. Arabix heißt die Sendung. Die Radiomacher stammen aus Ägypten, Syrien, dem Libanon und der Schweiz. Sie spielen arabische Musik, diskutieren politische Themen aus ihrer Heimat und informieren über das Leben hierzulande. Zweisprachig, Arabisch und Deutsch. Einer der Radiomacher ist Ahmed Chizawi. Der 32-jährige Syrer kam vor 3 Jahren als Asylsuchender in die Schweiz. Er versteht Deutsch, fühlt sich aber wohler, wenn er Englisch sprechen kann. Er sagt, seine Sendung wolle jenen Menschen eine Stimme geben, die ansonsten hierzulande keine Stimme hätten.
The main goal is like, let's say, or the target is a voice for the voiceless here, you know? And we try to like build a bridge between the Arab culture and the Swiss culture.
Eine Brücke zu bauen zwischen Arabern und Schweizern, das sei sein Ziel mit der Radiosendung, sagt Ahmed Chizawi. Er wolle Neuzuzügern aus dem arabischen Raum helfen, dass sie sich in der Schweiz besser zurechtfinden.
We try to explain for the people, the Arabs who's living here, about your rights, your health insurance, how it's working on. We try to give some information. If there's an election, we try to explain a little bit that next week will be there's an election in Canton Basel-Stadt or Baselland. We just try to make it a little bit clear that what's going on around.
Die Radiomacher erklären in ihrer Sendung also beispielsweise, wie die Krankenkassen in der Schweiz funktionieren, aber auch welches das berühmteste Weihnachtsgebäck der Stadt ist.
اوكي البازلر برونسلي ده اللي هو شبه البراونيز او كيكه الشوكولاته المضغوطه صح ولادي بيحبوه قوي على فكره.
Dass seine Radiosendung allein nur einen kleinen Beitrag leistet zur Integration von Arabern in der Schweiz, das ist den Radiomachern bewusst. Sie planen daher ein arabisches Kulturzentrum in Basel, das Sprachkurse und kulturelle Veranstaltungen anbietet und eine Anlaufstelle ist für Neuzuzüger. Zwar habe man noch keine Lokalität für das Kulturzentrum gefunden, spätestens Ende Jahr wolle man es aber eröffnen, sagt Hoda El-Sherif. Die 47-jährige Ägypterin spricht ebenfalls Englisch, weil sie sich so präziser ausdrücken könne als auf Deutsch. Sie kam vor 15 Jahren als Expat nach Basel und gab vor einem Jahr ihren Managerjob auf, um jenen Einwanderern zu helfen, die weniger privilegiert seien als sie selber.
When you reach my age, I think you think about maybe it's time to give something back to the community living.
Im Ausland gingen die jungen Muslime teilweise an Koranschulen, um Arabisch zu lernen, und kämen dort mit extremem Gedankengut in Berührung. Dies möchte sie in der Schweiz verhindern.
Switzerland is quite lucky. We don't have all these Quran schools which imposing extreme ideas onto small kids. But if you're not going to work into this gap of the age of the kids of the second generation and spend some of the money on it, I think in 10-15 years you will have a problem.
Es lohne sich, heute in die Integration von Einwanderern zu investieren, um Probleme in der Zukunft zu verhindern, sagt Hoda El-Sherif. Sie selber will ihren Beitrag dazu leisten. Die arabische Radiosendung soll erst der Anfang sein.
Patrick Künzle segelte mit uns durch die arabischen Radiowellen aus Basel. Und gleich oder bald ist es 1 Uhr. Auf SRF 1 und SRF 4 News hören wir gleich im Tagesgespräch, mit welchen konkreten Problemen ein Solothurner Maschinenbauunternehmer kämpft. Gleich nach den Schlagzeilen des Mittags mit Damian Rast.
Die ukrainische Armee überlässt die Stadt Debaltseve den Separatisten. Präsident Petro Poroschenko sagte, die ukrainischen Soldaten seien dabei, die Stadt zu verlassen. Die Abgabe auf Benzin soll angehoben werden um 6 Rappen pro Liter. Das schlägt der Bundesrat vor. Mit dem Geld soll das Autobahnnetz ausgebaut und unterhalten werden. Wichtige Schweizer Banken sollen sich besser gegen Krisen wappnen müssen mit einer höheren Eigenkapitalquote. Der Bundesrat hat das Finanzdepartement angewiesen, bis Ende Jahr entsprechende Gesetzesänderungen vorzuschlagen. Die Genfer Justiz ermittelt gegen die britische Bank HSBC wegen Geldwäscherei. Am Sitz der Bank in der Genfer Innenstadt hat die Polizei eine Hausdurchsuchung durchgeführt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.